Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die österreichische Schriftstellerin Raffaela Edelbauer, die wird von der Kritik ganz schön gefeiert. Beim Bachmann-Preis wurde sie ausgezeichnet. Ihre Romane waren auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und auf der ORF-Bestenliste beispielsweise. Auch ihr neuer Roman, Die Inkommensurablen, wurde schon in einer ersten Besprechung ein glänzendes Buch genannt. Und Raffaela Edelbauer ist jetzt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Edelbauer, könnte es sein, dass Sie sehr an Träumen interessiert sind?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die man jetzt erwartet hätte auf diese Frage. Aber das ist jetzt kein Thema, das wahnsinnig oft in meinen Büchern vorkommt. Aber hier hat sich sehr angeboten, einfach als Metapher, als Interesse der Zeit, als halb schlaf wandelnd, halb wach. Also das passt ganz gut, glaube ich, zeitgeschichtlich einfach.
Da müssen wir erstmal aufdecken, in was für einer Zeit wir uns überhaupt bewegen. Also Träume spielen eben eine wichtige Rolle in Ihrem neuen Roman. Und Ort und Zeit, das ist Sommer 1914 in Wien, unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Vielleicht können Sie uns erstmal sagen, was Sie an dieser Zeit vor gut 100 Jahren, was Sie daran angezogen hat, interessiert hat zum Erzählen.
Also dazu muss man ja sagen, dass die Handlung sich nur über 24 Stunden erstreckt, mit einigen Rückblicken und Exkursen quasi. Und an der Zeit hat mich fasziniert, dass das eine der geschichtlichen Ereignisse ist, die bis heute am schwierigsten zu verstehen sind, weil sie so multifaktoriell sind, weil so viele Dinge aufeinander geprallt sind, die, glaube ich, uns heute auch noch im politischen Geschehen umtreiben. Nationalismen plötzlich aufgekeimt sind und sozusagen eine Richtung eingeschlagen wurde, die dann bis in die Mitte der 40er Jahre eigentlich auf so einer, ja, aus heutiger Sicht nicht sonderlich erfreulichen Weg gebracht hat. Aber dass man sich dessen quasi in dieser Zeit des Freudentaumels überhaupt nicht bewusst war, das fand ich immer schon faszinierend.
Freudentaumel eben vor Beginn des Krieges in so einer Kriegshysterie, so einem Rausch. Jetzt schicken Sie da eine sehr interessante Hauptfigur hinein in diese Zeit. Das ist Hans Ranftler, ein 17-Jähriger, der eigentlich aus einer anderen Familie kommt, aber als Knecht dann, ja, wie soll man sagen, missbraucht wird fast, auf einem Hof arbeiten muss. Jahrelang vor dieser Arbeit, vor diesem Hof in der Tiroler Einöde nach Wien flieht, in eine für ihn ganz überwältigende große Stadt. Sowas hat er noch nie gesehen vorher in seinem Leben. Haben Sie jetzt diesen Hans zur Hauptfigur gemacht, weil er im Prinzip so ein unbeschriebenes Blatt ist, keine Geschichte hat mit dem Ort, an den er da geht?
Es ist auf jeden Fall eine dankbare Erzählperspektive, wenn es darum geht, dass die Leute aus der heutigen Zeit, meine LeserInnen, ja auch als sowas Ähnliches wie Implantate davorstehen. Und man muss, glaube ich, wenn man einen Roman schreibt, das ist bei Dave vielleicht gar nicht so anders gewesen, bei meinem Roman mit einem dystopischen Science-Fiction-Szenario. Man schickt natürlich Leute in diese Welt, für die alles selbstverständlich ist, aber für die Leute, die das lesen, ist es das überhaupt nicht. Das heißt, so eine Figur einzubauen, die quasi, also man muss sich vorstellen, dass es ein Großteil der Bevölkerung des damaligen K&K-Reichs noch nie Elektrizität gesehen hatte. Für die das quasi alles ein absolutes Novum ist und ein großes Spektakel, das ist dann sehr dankbar, um da zu vermitteln.
Und jetzt ist was Erstaunliches an diesem Hans, also er wird einem vorgestellt als jemand, der eben aus dieser Einöde kommt, aus so einer Weltabgewandtheit, dann marschiert er aber in Wien zu einer Psychoanalytikerin und will sich dort behandeln lassen, was mich doch sehr erstaunt hat, dass er überhaupt darauf gekommen ist. Warum will sich dieser Pferdeknecht in so eine Behandlung begeben?
Naja, also ich beschreibe das Leben von drei Teenagern, die alle jeweils ein anderes parapsychologisches Phänomen an sich wahrnehmen. Und dieser Hans Ranftler, der hat eben an sich bemerkt, dass er oft sehr spezifische Dinge denkt, die dann jemand anderer aus seiner unmittelbaren Umgebung ausspricht oder die er auf einer Werbeanzeige wieder sieht oder in einer Zeitungsannonce. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das auch eine Art Ausflucht ist, weil ihn das Leben einfach überhaupt nicht befriedigt, das er führt, weder intellektuell noch gesellschaftlich. Und deswegen macht er sich quasi unbemerkt aus dem Staub.
Und kommt dann nach Wien. Jetzt, Sie haben gerade diese parapsychologischen Phänomene erwähnt, die eben Hans mit anderen Figuren auch teilt. Das ist so eine Ebene des Erzählens in dem Roman. Und dann gibt es eine andere, auch eher realistisch angelegte Ebene, wenn wir auf die mal kurz schauen. Eine Szene zum Beispiel, das ist so ein Abendessen in einem besseren Hause bei einem Grafen. Da kommen die Offiziere zusammen, ja, die auch im Mittelpunkt dieser Ereignisse eigentlich dieser Tage stehen, also die den Krieg planen, den österreichischen Krieg gegen Serbien. Sie haben das sehr satirisch gezeichnet, diese Szene. Einer dieser Offiziere sagt zum Beispiel, der Serbe an sich ist ein brutaler Übeltäter, er ist aber zu konzertiertem Planen und zu Disziplin außerstande. Mhm. Wie haben Sie sich in die Welt dieser Generäle hineinversetzt?
Das ist deswegen eine interessante Frage, weil mich das insgesamt vor ein technisches Problem gestellt hat, nämlich ich muss es was zugeben, dass ich noch bis jetzt noch nicht so gesagt habe in einem Interview. Ich habe noch nie einen historischen Roman gelesen. Also einen, der quasi Genre-Literatur wäre. Und wahrscheinlich haben alle dieses Problem. Aber ich fand es wahnsinnig schwierig, dass man will ja quasi Ereignisse von weltgeschichtlichem Rang beschreiben. Auf der anderen Seite wollte ich das aber nicht realen Personen in den Mund legen, weil das wäre dann sehr merkwürdig, wenn da plötzlich, ich weiß nicht, der echte Stabschef kommt und man tut dieser Person Unrecht, indem er ja Sachen in den Mund legt, die sie vielleicht gar nicht so gedacht hat. So, das ist das Problem gewesen. Und wie ich da einen Ausweg genommen habe, ist, dass ich so eine Art Mischfigur mit verschiedenen Positionen, also ich glaube vier so Militärattachés sitzen da irgendwie an dem Tisch. Das heißt, ich habe versucht, quasi stellvertretende Positionen der damaligen politischen Parteien hinzusetzen und so ein Panorama der Gesellschaft abzubilden.
Weil Sie das mit dem historischen Roman gerade sagen, also Sie haben noch keinen gelesen, auch noch keinen geschrieben. Sonst hätten
Vielen Dank.
Hätten Sie ihn ja selbst auch gelesen. Also vorher war ein Science-Fiction-Setting und ein Gegenwart-Setting in Ihrem Roman. Jetzt ist das ja auch eine Frage, was für eine Sprache nimmt man eigentlich für so einen historischen Roman? Ja, geht man in die Zeit zurück oder nimmt man eine Mischsprache, bleibt man in der heutigen Sprache? Wofür haben Sie sich da sprachlich entschieden, was würden Sie sagen?
Das selbst zu beurteilen ist natürlich schwierig. Also ich kann nur meine Intentionen darlegen und die waren auf jeden Fall natürlich der Wunsch, nicht das zu reproduzieren, was schon gemacht wurde. Also ich glaube, jeder hat schon mal so einen in Wien spielenden Roman der Jahrhundertwende gelesen. Natürlich die allermeisten Leute zum Beispiel den Mann ohne Eigenschaften oder Josef Roth. Und da einen Kompromiss zu finden, dass es nicht total unrealistisch ist, was die Leute sagen. Und natürlich können die sich nicht unterhalten wie jemand im Jahr 2000. Und dann auf der anderen Seite nicht so einen K&K-Kitsch zu reproduzieren, das ist manchmal eine Gratwanderung. Aber ich glaube, ich habe versucht, so einen modernen Dreh auf manche Gespräche draufzulegen zum Beispiel.
Jetzt diese Szene bei den Offizieren, über die wir gesprochen haben, das ist sozusagen das offizielle oder offiziöse Wien. Viel in dem Roman spielt aber auch auf so einer Nachtseite der Stadt, in Kneipen, in Bars, in Clubs, Bordellen und dann so auf dem Höhepunkt auf dieser Seite in so einem unterirdischen Club. Da muss die Partygesellschaft erstmal ewig durch die Kanalisation robben, um da hinzukommen. Der Club Trabant, da heißt es dann: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Club Trabant, dem Fernsprechapparat zur anderen Welt. Was ist das für ein Ort, dieser Fernsprechapparat zur anderen Welt?
Ich habe da zwei Dinge vereint. Das eine ist die tatsächlich zu dieser Zeit existierende Stadt unter der Stadt, weil die gesellschaftlich Geächteten keinen anderen Weg gesehen haben, als in dieser wachsenden Metropole in den Untergrund verdrängt zu leben. Das heißt, da gibt es einen Investigativjournalisten, einen der ersten Investigativjournalisten, den Max Winter, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie da wirklich so Wohnräume oder Treffpunkte entstanden sind. Das auf der einen Seite, weil ich selber so faszinierend fand. Und dann auf der anderen Seite gab es eine wahnsinnige Faszination der damaligen Zeit für das Esoterische und solche seanceartigen Zusammenkünfte, wirklich Naturwissenschaftler, heutzutage berühmte Naturwissenschaftler, sich in solchen Salons eingefunden haben. Und diese beiden Sachen fand ich total faszinierend und wollte sie unbedingt in der Szene unterbringen.
Deswegen ist man mit Ihrem Roman da auch unter der Erde unterwegs. Und jetzt vielleicht endlich mal zu den Träumen, die ich schon ganz am Anfang angesprochen habe. Sie haben da eine groß angelegte Traumerzählung eingebaut in den Roman. Es geht darum, dass verschiedene Menschen vom selben Ort träumen, in den Nächten immer an denselben Ort zurückzukehren scheinen in ihren Träumen. Was hatten Sie im Sinn bei dieser großen Traumerzählung in dem Roman?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, warum so eine vage Metapher, die auch für mich deswegen so faszinierend ist, weil sie vage ist und weil letztendlich ganz viele so multifaktorielle kleine Gründe dafür vorliegen, warum ich das eingebaut habe. Also was feststeht ist, ich habe das erfunden, diesen Begriff des Traumclusters. Das fragen mich nämlich sehr viele Leute, ob das wirklich, oder googeln, ob es das wirklich gegeben hat.
Traumcluster ist da der Begriff, dass eben mehrere Menschen ein Cluster bilden mit ihren gemeinsamen Träumen. Ne?
Genau. Naja, ich glaube, das ganze Buch zeichnet so ein bisschen nach eine Welt des veräußerten Bewusstseins, das nicht mehr nur ein Phänomen des Individuums ist, sondern wo Affekte, psychologische Phänomene aus einer Gemeinschaft entspringen. Und es war für mich in so einer traumbeflissenen Zeit, also ich meine, Sigmund Freud hat sich gerade auf dem Weg des Aufschwungs quasi befunden, dass das ein sehr gutes Phänomen wäre, das man zeichnen könnte.
Und es geht ja bei den Träumen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, es geht irgendwie auch um Manipulation dabei der Träumenden. Ja. Und es geht ja auch bei dieser Kriegsbegeisterung letztlich um Manipulation. Mhm. Das ist vielleicht etwas, wo sich beide Ebenen dann auch begegnen, ja?
Ja, eins ist vielleicht die Voraussetzung für das andere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kriegsbegeisterung reine Manipulation war. Ich glaube, das ist aber wirklich nur meine subjektive Meinung. Ich glaube, das ist eine Form, wie wir uns das heutzutage verständlich machen können, was damals passiert ist. Und dann denken wir uns, naja, das war halt quasi so eine Art Propagandaapparat. Und das stimmt sicher auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch sehr rationale Gründe gegeben hat, dass die Leute dem Krieg so zugesprochen haben. Und einer dafür ist, dass eben diese jungen Leute, die ja alle drei eine Unzufriedenheit mit dem Status quo des politischen und gesellschaftlichen Systems haben, keinen anderen Ausweg gesehen haben, als zum Beispiel die Monarchie mit einem großen Knall zu beenden. Also ich glaube, da war schon auch viel rationale Erwägung dahinter, aber eben dann nochmal dieses nicht ganz Wachsein in seinen Entscheidungen, das ist sicher etwas, was diese beiden Themenkomplexe geeint hat.
Und noch eine letzte Frage, warum heißt der Roman denn Die Inkommensurablen?
Ja, also auf der einen Seite finde ich, ist es ein schöner Schachzug, einen Titel zu nehmen, unter dem man sich nicht so viel vorstellen kann zuerst, also der sich quasi erst im Zuge des Buches erschließt, mit dem Erkenntnisprozess der Figuren selber, also das ist schon bewusst so gemacht. Aber ich nehme mal an, Sie meinen, was mich inhaltlich dazu bewogen hat, und das ist ein Fachbegriff aus der Mathematik. Unsere dritte Protagonistin Clara, der wir folgen, ist eine Mathematikerin, die ihre Defensio für ihre Rigorosen einen Vortrag vorbereitet hat und sich an diesen irrationalen Zahlenverhältnissen abarbeitet und deswegen auch der titelgebende Begriff der Inkommensurablen.
Der Roman von Raffaela Edelbauer, Die Inkommensurablen, im Klett-Cotta Verlag ist er erschienen mit 352 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.